Im Juli 2023 wird Twitter in X umbenannt. Die Taliban lassen Schönheitssalons in Afghanistan schließen und in Odessa wird ein nationales Symbol der Ukraine zerstört.
Russland hat in der vergangenen Nacht erneut die ukrainische Hafenstadt Odessa angegriffen.
Ein Geschoss traf die Kathedrale in der historischen Altstadt.
In einer in Paris veröffentlichten Erklärung zeigte sich die Kulturorganisation der Vereinten Nationen tief bestürzt.
Der Beschuss sei eine Attacke gegen das Kulturerbe der Ukraine.
In Folge 3 und 4 haben wir euch von den Menschen erzählt, die versuchen, ukrainisches Kulturerbe vor den russischen Raketen in Sicherheit zu bringen. Aber Gebäude sind den Raketen ausgeliefert.
Also der bekannteste Schaden, würde ich sagen, ist jetzt die Verklärungskathedrale in Odessa, die eventuell nicht mehr wiederaufbaufähig ist.
Die Rakete, die die Verklärungskathedrale in Odessa in der Nacht zum 23. Juli 2023 trifft, reißt ein riesiges Loch in die Decke und beschädigt an vielen Stellen das Mauerwerk. Eine Katastrophe. Die Hoffnung ist aber, eines Tages könnte die Kirche vollständig rekonstruiert werden und viele andere zerstörte Gebäude in der Ukraine auch. Es gibt Menschen, die schon jetzt daran arbeiten. Ihr hört Die Kunstretter, ein Deutschlandfunk-Podcast. Das ist Folge 5, Oleg und die Fotos für die Ewigkeit.
Ja, die Verbindung ist schlecht, tatsächlich schlecht. Und ich sage dir, jetzt so nehme auf, was ich dir sagen wollte im Gespräch.
Ihr kennt Ivan schon aus den vorigen Folgen.
Hallo Elena. Aus dem Fenster sehe ich die Wiesen. Alles ist grün, schon warm.
Er hat sich von Kiew noch einmal in den Süden der Ukraine aufgemacht. Mit dem Zug. Wieder nach Odessa. Er möchte einen ganz bestimmten Fotografen treffen. Einen, der dazu beiträgt, dass zerstörte Gebäude in Zukunft wieder genau so aufgebaut werden können, wie sie einmal aussahen. Ivan ist zuversichtlich und freut sich auf das Interview. Aber kurz nach seiner Ankunft bekomme ich auf einmal diese Sprachnachricht von ihm.
Oh mein Gott, gerade jetzt passierte eine sehr laute und nahe Explosion. Wahrscheinlich aber wurde das eine Rakete in Luft abgeschossen, weil das Gebäude nicht vibrierte. Ja, und jetzt schreit der Luftalarm.
Ivan ist in seinem Hotel mitten in Odessa. Zum ersten Mal höre ich Angst in seiner Stimme. Das kenne ich nicht von ihm. Er checkt sofort verschiedene Telegram-Kanäle. Dort erfährt man am schnellsten, welche Raketen im Anflug waren und welche abgewehrt worden sind.
Es gab doch die Warnung im Telegram-Kanal. Erst 3 Minuten vor der Explosion. Das heißt, dass es eine ballistische Rakete war, die so schnell und so kurzfristig eingeschlagen ist.
Die Rakete ist nicht in der Luft abgeschossen worden, wie Ivan zuerst vermutet hat. Sie ist im Hafen eingeschlagen. Was sie zerstört hat, wird nicht bekannt gegeben. Es ist verboten, über zerstörte militärische Infrastruktur zu berichten. Ich mache mir Sorgen um Ivan. Immerhin ist er für unseren Podcast nach Odessa gefahren. Aber ich weiß auch, seit Beginn der russischen Invasion gibt es keinen sicheren Ort in der Ukraine. Und irgendwie schafft es Ivan auch diesmal wieder, die Angst schnell abzuschütteln. Ein paar Stunden später ist er schon wieder unterwegs.
Entschuldigung, sind Sie Ivan?
Ja, добрый день.
Oleg,
Ivan.
Sehr angenehm.
Ivan begrüßt hier den Fotografen Oleg Kutski. Seine Arbeit könnte für den Wiederaufbau der Ukraine entscheidend sein. Ivan und Oleg stehen neben der Verklärungskathedrale. Bevor die Rakete hier eingeschlagen ist, war die Kirche ein nationales Symbol dafür, dass man manche Wunden des Stalin-Terrors heilen konnte. Denn Stalin hatte sie dem Erdboden gleichmachen lassen. Er wollte jede Form von organisierter Religion in der Ukraine bekämpfen. Ihr Wiederaufbau vor 20 Jahren war eine ähnlich emotionale Sache wie der der Dresdner Frauenkirche. Die Kathedrale ist imposant. Vor dem Angriff haben etwa 9000 Menschen hineingepasst.
Wir haben keine Kathedrale mehr. Der Altar ist nicht mehr da. Alles ist zerstört.
Am Tag nach dem Angriff veröffentlicht die Kirchengemeinde auf ihrem YouTube-Kanal ein Video. Es ist direkt nach dem Raketeneinschlag aufgenommen worden. Man sieht meterhohe Flammen im Innenraum der Kirche, Schuttberge, zerstörte Ikonen und Feuerwehrmänner, die gerade ankommen. Der Fotograf Oleg kennt die Verklärungskathedrale ziemlich gut. Ein halbes Jahr vor ihrer Zerstörung hat er sie über Wochen immer wieder besucht. Ihre sandfarbenen Wände und weißen Säulen und den großen, 77 Meter hohen Glockenturm. All das hat er genau im Blick.
Du fängst an, danach zu suchen, wie du sie so aufnehmen kannst, damit es toll wird. Du rennst hin und her. Du wartest auf das passende Wetter. Du findest die Position, von der aus es gut klappen kann. Das richtige Objektiv, damit du sie gut draufkriegst. Und dann passt das Wetter nicht. Das hat 2 Monate gedauert. Und dann habe ich endlich geschafft, die Kirche so aufzunehmen, wie ich es haben wollte.
Oleg müsst ihr euch so vorstellen. Er ist schon über 70, schlank und fit. Wie man fotografiert, hat er beim Militär gelernt, noch zu Sowjetzeiten. Um den Hals hängt ihm eine große schwarze Spiegelreflexkamera mit hoher Auflösung, 48 Megapixel. Auf dem Rücken hat er einen Rucksack. Und in einer Hand immer eine Zigarette. Es sei denn, er fotografiert gerade.
Als ich in der Kirche fotografiert habe, habe ich nicht geraucht. Während der 3 bis 4 Stunden in der Kathedrale kann man nicht rauchen. Das ist nicht möglich. Man kann auch nicht rausgehen. Aber nach den 4 Stunden geht man raus, zündet eine Zigarette an und verspürt so einen Genuss, als ob man etwas vollendet hätte, etwas Bedeutendes.
Mit seiner Reportage- und Dokumentarfotografie hat Oleg schon viele Preise gewonnen. Diesmal aber ist alles anders. Nach dem russischen Überfall wird er gefragt, ob er einen besonderen Auftrag annehmen will. Als er hört, worum es geht, sagt er sofort zu, obwohl es weder um Ausstellungen noch um Auszeichnungen geht.
Verstehen Sie, diese Arbeit fürs Archiv ist eigentlich der Traum eines jeden Fotografen. Das ist eine Arbeit für die Ewigkeit.
Ein Archiv, das Olegs Fotos für die kommenden Generationen aufbewahrt, seine Arbeit unsterblich macht und die Motive, die sie festhält. Und nicht nur seine. Überall im Land schickt dieses Archiv Fotografinnen und Fotografen los, um wichtige Gebäude der Ukraine für die Nachwelt zu sichern. Oleg ist dafür bekannt, dass er Alltagsmomente mit den Bewohnern von Odessa einfängt oder dass er den Hafen der Stadt besonders malerisch ablichtet. Aber bei dem neuen Auftrag geht es um eher nüchterne Bilder. Unbelebt und exakt. Wenige Fotos sollen so viele Informationen wie möglich beinhalten.
Du machst also die Totale und die Details, damit man sehen kann, was da wirklich dargestellt wird. Damit man die Bilder lesen kann, damit man die Kirche irgendwann mal rekonstruieren kann. Weil auf einer Totalen aus 50 Metern Entfernung wäre zwar alles drauf, aber nicht im Detail. Die Menschen, die sich das Foto dann anschauen, werden das alles sehen. Sie werden zufrieden sein, denn sie werden wissen, wie sie die Details 1:1 wiederherstellen können.
Ob die später ahnen werden, wie schwierig Olegs Arbeit war? Er muss akribisch arbeiten, aber auch schnell. Die russischen Raketen sind eine ständige Bedrohung. Außer der Verklärungskathedrale hat Oleg bisher noch 5 weitere bedeutende Gebäude in Odessa auf dieselbe Weise fotografiert. Ganz systematisch von allen Seiten und innen entlang der Raumachsen. Iwans und Olegs Sicht auf die beschädigte Kathedrale wird teilweise von Sperrholzplatten verdeckt. Oleg zeigt Iwan, worauf es ankommt, wie entscheidend der Stand der Sonne bei seiner Arbeit ist.
Zum Beispiel, im Moment ist das Licht gut, weich, keine starken Schatten. Du nimmst die Kamera, kommst näher und kannst in Ruhe Bilder machen. Und wenn du heranzoomst, siehst du, alle Details sind da.
Nach dem Angriff auf die Verklärungskathedrale erklärt der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky, eine russische Antikriegsschiffrakete soll den Schaden verursacht haben. Die EU, die USA, Großbritannien und die UNESCO verurteilen die Zerstörung der Kathedrale. Der Angriff auf die Altstadt von Odessa verletzt internationales Recht, denn sie gehört zum Welterbe. Russlands Verteidigungsministerium dementiert den Vorwurf, es habe sich um eine russische Rakete gehandelt und dreht den Spieß um. Die ukrainische Luftabwehr sei schuld. Eine Standardantwort, wie bei fast jedem russischen Luftangriff in der Ukraine, der zivile Ziele trifft. Olegs Auftraggeber hatten ihn zum Glück noch rechtzeitig losgeschickt, bevor die Kathedrale getroffen wurde. Ich möchte wissen, was jetzt mit seinen Fotos passiert und denen seiner Kolleginnen und Kollegen im ganzen Land. Oh, ich schnaufe noch ein bisschen. Ich bin jetzt auf dem Schlossberg von Marburg und habe hier einen wunderschönen Panoramablick auf die Altstadt von Marburg. Teilweise sind die Häuser im Mittelalter erbaut worden. Ganz berühmte Fachwerkstatt. Und interessanterweise hat sie den Zweiten Weltkrieg fast unbeschadet überstanden. Und wenn man genau hinguckt, dann sieht man von hier aus ein Haus, in dem sich das Bildarchiv Foto Marburg befindet. Und da gehe ich jetzt mal hin. Olegs Fotos werden in Deutschland aufbewahrt. In dem Archiv, von dem er gesprochen hat, lagern mehr als 2 Millionen Fotos von fast allen Sehenswürdigkeiten in Europa.
Hallo.
Hallo.
Haben Sie schon auf mich gewartet?
Ja.
Das ihr
hallo.
Bracht.
Hallo. Camila Wojerska, hallo.
Freut mich sehr. Ja, Google Maps hat das so ein bisschen falsch angezeigt.
Ja.
Christian Bracht ist einer von 2 Leitern des Bildarchivs Foto Marburg. Er begrüßt mich am Eingang des Gebäudes, gemeinsam mit Camila Bojarska, die als wissenschaftliche Mitarbeiterin hier arbeitet.
Ja, sind wir auch schon mitten im Eingang unserer Kunden, wie wir sie früher genannt haben. Und vor dem Internetzeitalter sind hier die Nutzer reingekommen in diese Flure, wo man links und rechts Bildordner sieht.
Ich stehe in einem Flur mit deckenhohen Regalen. Wenn Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker früher für ihre Bücher oder Vorträge Bilder bestimmter Gebäude in Europa gesucht haben, dann sind sie in diesen Flur, zu diesen Ordnern gekommen. Für uns ist es heute völlig normal, von allem und jedem Fotos zu haben. Aber als der Kunsthistoriker Richard Hamann das Bildarchiv vor mehr als 100 Jahren gegründet hat, gab es von vielen Gebäuden einfach noch gar keine Aufnahmen. Inzwischen ist das Bildarchiv Foto Marburg eines der größten Archive zur europäischen Kunst und Architektur. Auf den Rücken der Ordner lese ich Städtenamen wie London, Canterbury, Bristol und Cambridge.
Aber das ist hier nur Großbritannien, oder wie?
Das ist hier nur Großbritannien in dieser Wand und hier geht es weiter mit Tschechien.
Inzwischen funktioniert die Bildersuche natürlich größtenteils digital, außer bei den Fotos aus der Ukraine. Die bleiben erstmal unter Verschluss, um der russischen Armee nicht auch noch weitere Ziele für ihre Raketen zu liefern. Camila Bojarska guckt Christian Bracht an und erinnert sich an den Februar 2022.
Das war, glaube ich, nicht mal 24 Stunden, nachdem die Russen einmarschiert sind in die Ukraine, dass du mir, glaube ich, am Abend eine Nachricht geschickt hast, wir müssen was machen, wir müssen was tun.
Camila Bojarska kommt aus Polen und sorgt sich damals erstmal vor allem um die ukrainischen Flüchtlinge, die an der polnischen Grenze ankommen. Überlegt, wie sie ihnen helfen kann.
Also ich war tatsächlich nie so schnell handlungsfähig wie hier der Kollege. Das hat mich tatsächlich erstmal auf der menschlichen, persönlichen Ebene wirklich ziemlich lange beschäftigt, sodass ich erstmal keine klare Idee hatte, wie ich mein Wissen, meine Sprachkenntnisse und so weiter dazu nutzen könnte, als Kunsthistorikerin aktiv zu werden.
Aber Christian Bracht begreift ziemlich schnell die historische Dimension. Und zwar auch deshalb, weil er die Geschichte des Bildarchivs kennt. Der Gründer Richard Hamann hatte nämlich schon im Ersten Weltkrieg die Idee, die deutschen Soldaten in die besetzten Gebiete in Frankreich und Belgien zu begleiten, um Baudenkmäler zu fotografieren, die durch die Kampfhandlungen bedroht waren.
Das nannte man damals auch schon Kunstschutz und im Zweiten Weltkrieg hat sich diese Aktivität fortgesetzt.
Mithilfe der Bilder aus Marburg ist zum Beispiel die Dresdner Frauenkirche wieder aufgebaut worden. Allerdings haben diese Fotokampagnen nicht nur dem reinen Kunstschutz gedient. Sie waren auch Teil der NS-Propaganda und haben dem systematischen Kunstraub der Deutschen in den besetzten Gebieten den Boden bereitet. Indem man bedeutende Gebäude und Kunstwerke fotografiert und erfasst hat, betrieb man auch kulturelle Aneignung und hat so das Narrativ gestützt, die Besatzung der Deutschen sei rechtmäßig. Christian Bracht weiß um diese problematische Rolle des Bildarchivs, Er hat dazu publiziert. Vielleicht auch deshalb erkennt er seine Verantwortung und will sofort handeln.
Schon im März 2022 haben sich in Deutschland die Kunsthistoriker von den Universitäten miteinander verständigt, weil wir sind ein relativ kleines Fach, wir kennen uns persönlich meistens sehr gut und wir haben sofort ein Netzwerk gebildet als Kunsthistoriker und Kunsthistorikerinnen deutschlandweit und haben uns getroffen.
So ist das Ukraine Art Aid Center entstanden, das ihr schon aus den Folgen 3 und 4 kennt. Daraus wiederum bildet sich ein Netzwerk rund um das Bildarchiv Foto Marburg. Mit an Bord auf deutscher Seite ist außerdem das Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften in Hannover. Auf ukrainischer Seite finden Christian Bracht und Kamila Bojarska die Kulturwissenschaftlerin Irina Horodetska. Sie lernen wir gleich noch kennen.
Nicht alle Fotografinnen in der Ukraine sprechen Englisch, Deutsch oder andere Fremdsprache. Die komplette Kommunikation übernimmt Irina Gorodetska und sie versucht über uns, unsere Fotografen, die Fotografen vor Ort anzuleiten, was quasi unser Standard wäre. Bei manchen klappt das super, manche brauchen Anleitung, weil die so eine Ausbildung zu einem Architekturfotografen nicht haben. Das muss quasi Learning by Doing sein.
Learning by Doing in Kriegszeiten, über eine weite Distanz, vor allem mit Hilfe von Videocalls, ständig unterbrochen von Stromausfällen und Luftalarm. Etwa 400 historisch bedeutende Gebäude aus allen Landesteilen der Ukraine hat das Netzwerk inzwischen auf diese Weise fotografieren lassen. In Marburg und Hannover arbeiten insgesamt 7 Personen daran, dass die Fotos nach wissenschaftlichen Standards archiviert und in die Datenbank eingepflegt werden. 15 der fotografierten Architekturdenkmäler sind inzwischen durch russische Angriffe teilweise zerstört worden. Ihre Datenbank ermöglicht Kamila und Christian einen ersten Überblick darüber, wie es um die Kulturdenkmäler in der Ukraine gerade steht. Ich möchte von Ihnen wissen, ob Sie eine Erklärung dafür haben, warum manche von der russischen Armee bombardiert werden und andere nicht. Ob Sie ein Muster, ein System dahinter erkennen.
Also wenn man sich tägliche Nachrichten durchblättert, wo angegriffen würde, was angegriffen würde und mit welcher Intensität und mit welchen Waffen und so weiter, erstmal ergibt das keinen Sinn in dem Sinne. Also das sieht nicht nach einem Plan aus. Dennoch glaube ich, und da bin ich nicht die Einzige, dass das genau die Taktik ist, einfach die Leute immer wieder zu überraschen, da wo die mit nicht rechnen.
An Zufall glaubt Kamila Bojarska nicht bei mehr als 1000 Kulturdenkmälern, die das ukrainische Kulturministerium bis September 2024 als beschädigt verzeichnet. Trotzdem rätseln auch sie und Christian Bracht, warum ausgerechnet die Verklärungskathedrale in Odessa getroffen wurde. Denn es ist eine russisch-orthodoxe Kirche. Geweiht 2010 vom russischen Patriarchen Kirill I., ein glühender Anhänger von Präsident Putin und Unterstützer der russischen Invasion in die Ukraine.
Und ausgerechnet diesen Bau, diesen Kirchenbau, der unter dem quasi mit Unterstützung von Putin eingeweiht wurde, hat Putin im Angriffskrieg zerstören lassen. Und diesen Widerspruch haben wir sozusagen als Historiker noch nicht ganz aufgeklärt.
Dafür ist es mitten im Krieg zu früh. Aber gibt es militärische Hinweise darauf, dass der Angriff auf die Kathedrale Absicht gewesen ist? Per WhatsApp kontaktiere ich den ukrainischen Journalisten und Autor Alexander Kowalenko. Er ist ein gefragter Militärexperte und gehört zu einer Recherchegruppe in Odessa, die russische Desinformation entlarven will. Ich möchte wissen, was für eine Rakete die Kathedrale in Odessa getroffen hat. Alexandra hat sich direkt nach dem Angriff vor Ort selbst ein Bild von den Zerstörungen und der Stärke der Explosion gemacht. Er sagt, dass es eine Rakete vom Typ P-800 Onyx gewesen sein muss. Mit diesen Raketen ist Odessa schon häufig beschossen worden. Sie werden auf ihr Ziel programmiert, bevor sie abgefeuert werden und können dann anschließend nicht mehr in Echtzeit gesteuert werden. Trotzdem sind sie sehr zielgenau.
Die P-800 Onyx gilt als eine der präzisesten Raketen. Sie weicht maximal 50 bis 100 Meter vom Ziel ab. Im Umkreis der Kirche, im Umkreis von 100 Metern, gibt es aber kein einziges militärisches Objekt, das das Ziel eines Raketenangriffs hätte sein können. Es ist ein Wohngebiet mit alten Gebäuden, in denen Menschen leben.
Der Hafen von Odessa, der häufig beschossen wird, ist mehr als 1 Kilometer von der Kathedrale entfernt. Das ist wesentlich mehr als die maximale Abweichung, die bei diesem Raketentyp vorkommt, sagt Alexander Kowalenko.
Offensichtlich war es ein gezielter Schlag, um die Bewohner von Odessa einzuschüchtern. Das war wohl der Plan der Russen. Der Angriff auf die Kirche sollte uns noch mehr Angst machen, das Gefühl verstärken, in die Enge getrieben zu sein. Ich möchte daran erinnern, dass Russland zu dieser Zeit Getreidespeicher in Odessa und der Region angegriffen hat. Und die Einschüchterung der Einwohner von Odessa, der nächtliche Terror, das hat bei den Russen Methode und soll die Zivilbevölkerung zermürben.
Auch der Generalstaatsanwalt der Ukraine teilt über sein Büro mit, dass er von einem absichtlichen Angriff auf die Altstadt ausgeht. Das gesammelte Beweismaterial liegt jetzt zur weiteren Untersuchung bei einem wissenschaftlichen Institut in Kiew, dem KFI. Es untersucht forensisch im Auftrag des ukrainischen Justizministeriums Kriegsverbrechen der russischen Armee.
Hallo, Irina.
Hallo, Ivan. Wo bist du gerade?
Ja, ich sitze im Ovidiopol am Dnistermündung und warte auf ein Schiff, das erst in 3 Stunden kommt, vielleicht. Es wurde gesagt, rufen Sie bitte an in 1 Stunde.
Ich hatte euch ja erzählt, dass Ivan Abenteuer mag. Und die Reise, auf der ich ihn hier erreiche, kann man wirklich so bezeichnen. Während ich im Mai 2024 nach Marburg gefahren bin, möchte er die Koordinatorin in der Ukraine kennenlernen, die Kulturwissenschaftlerin Irina Horodetska, von der Camilla gerade erzählt hat. Sie macht dieses Archivprojekt überhaupt erst möglich, indem sie die ukrainischen Fotografinnen und Fotografen findet und ihre Einsätze plant. Als der russische Überfall beginnt, fliegt sie von Kiew in ihre Heimatstadt Izmail. Die Reise dorthin ist für Ivan fast so schwer wie eine Reise zum Mond. Denn Izmail liegt ganz im Süden der Ukraine, an der Grenze zu Rumänien. Der Landesteil ist vom Rest der Ukraine abgetrennt durch die Mündung des Flusses Dnister. Will man Izmail momentan auf dem Landweg erreichen, muss man durch die Republik Moldau fahren. Das darf Ivan aber nicht. Er darf als Mann das Land nicht verlassen. Also sitzt er jetzt gefühlt am Ende der Welt, in einem kleinen Ort, der nach dem römischen Dichter Ovid benannt ist, und wartet auf die Fähre.
Hier gibt's ein Supermarkt, hier gibt's so ein Platz mit diesem Ovidi-Monument und mehrere Bänke, auf denen man sich setzen kann und auf die Fähre warten kann. Und es gibt auch mehrere Männer hier am Wasser, die angeln, die fischen.
Also eigentlich ganz idyllisch?
Ja, ganz idyllisch, ruhig. Nicht zu heiß, aber auch nicht warm. Es blühen Rosen hier in diesem Park um Ovidius Denkmal.
Auf Google Maps entdecke ich tatsächlich Fotos vom Denkmal und von den Bänken. Als würde ich direkt neben Ivan sitzen. Und trotzdem ist er unerreichbar weit weg. Er sagt, er kann schon die Stadt Bilhorod-Nistrovsky sehen, die auf der anderen Seite der Mündung des Flusses liegt. 8 Stunden muss er am Ende warten. Weil es zu windig ist, legt die Fähre nicht ab. Als es endlich losgehen soll, wird Ivan nicht aufs Schiff gelassen. Eine Grenzschützerin versperrt ihm den Weg.
Ich richte mich nach dem Befehl des Leiters unseres Grenzschutzkommandos. Er besagt eindeutig, dass es männlichen Bürgern der Ukraine im Alter von 18 bis 60 Jahren verboten ist, an das Ufer der Dnistermündung zu gehen. Nur die mit einer Genehmigung sind davon ausgenommen. Punkt. Andere Ausnahmen gibt es nicht.
Keine Chance. Obwohl er sich als Journalist ausweist, darf Ivan nicht aufs Schiff. Die Vorschrift soll verhindern, dass Männer über die Grenze nach Rumänien fliehen. Es gibt also keine Möglichkeit für ihn, nach Izmail und zu Irina Horodetska zu kommen. Aufgebracht und niedergeschlagen schickt er mir eine Sprachnachricht.
Es ist Wahnsinn. Ich durfte die Fähre nicht einsteigen, weil dort auch die Grenzschutzleute waren, die mir sagten, dass Bilhorod-Dnistrovsky zu einem Grenzgebiet erklärt worden ist, laut einem innerlichen Regeln. Also die Regeln gelten die gleiche als für die Überquerung der Grenze. Das heißt, ich bin in Ovidiopol geblieben und jetzt fahre zurück nach Odessa mit dem letzten Bus.
Ivan bleibt nichts anderes übrig, als das Interview mit Irina per Videocall zu machen. Aber selbst das ist gar nicht so einfach, weil Russland besonders viel Infrastruktur für die Energiegewinnung in der Ukraine angegriffen hat, gibt es im Frühjahr 2024 in vielen Regionen nur noch wenige Stunden Strom am Tag.
Ich wäre gerne in Izmail, aber sehen Sie, es hat nicht sollen sein. Ja, vielleicht ein anderes Mal.
Ja, vielleicht ein anderes Mal. Wir haben hier sehr schöne Sehenswürdigkeiten.
Auf dem Bildschirm sieht Ivan Irina an ihrem Schreibtisch sitzen, in einem leuchtend gelben T-Shirt, auf einem wuchtigen Bürostuhl. Ihr Büro ist das alte Kinderzimmer ihres Bruders. Weil ihre Heimatstadt Izmail nicht so häufig beschossen wird, ist Irina wieder zu ihrer Mutter gezogen. Ihr Bruder ist im Militär. Für die Aufgabe, Fotografinnen und Fotografen zu finden, um das kulturelle Gedächtnis ihres Landes zu erhalten, ist Irina genau die Richtige. Denn ein gutes Foto allein reicht noch nicht für eine spätere Rekonstruktion, falls ein Gebäude im Krieg zerstört wird. Auch die Daten, die das Bild ergänzen, sind wichtig. Und hier kommt Irinas Erfahrung als Wissenschaftlerin ins Spiel. Sie macht nicht nur eine erste Bildbeschreibung, sie sammelt auch alles, was sie über das jeweilige Baudenkmal finden kann. Wer der Architekt oder die Architektin ist, wann es gebaut wurde, wann erneuert, was mit der Zeit verändert worden ist. All das schickt sie zusammen mit den Bildern nach Marburg.
Auf diesen Fotos kann man sehr viel Kontext erkennen, weil sie von sehr hoher Qualität sind. Vor allem, wenn eine Person gezielt nach diesem Kontext sucht.
Deshalb ist Irina davon überzeugt, dass es richtig ist, alle Fotos, die sie nach Deutschland schickt, unter Verschluss zu halten, bis der Krieg vorbei ist. Das Bildarchiv in Marburg arbeitet mit dem Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften in Hannover zusammen, um die Datenbank aufzubauen. Die Idee ist, dass jeder mitmachen kann und mit der Zeit Informationen zu den Baudenkmälern ergänzen kann, die jetzt noch fehlen.
Nach dem Krieg wird dieses schöne Projekt für alle zugänglich sein. Jeder wird diese herrlichen Sehenswürdigkeiten bewundern können. Und ich hoffe wirklich, dass sie nicht beschädigt werden. Wieder und wieder sehen wir in den Nachrichten, dass Denkmäler unter Russlands Angriffen leiden.
Mehr als 20 Fotografinnen und Fotografen in der ganzen Ukraine hat Irina für das Projekt gefunden. Sie müssen bereit sein, in gefährlichen Regionen zu arbeiten. Und Irina wiederum muss abwägen, wo sie sie hinschickt und wohin nicht.
Ich berate mich mit jedem Fotografen persönlich am Telefon, was wir machen können, wie wir es machen können, zu welcher Zeit.
Irina hätte nach dem russischen Überfall auf das ganze Land die Ukraine verlassen und ein Forschungsstipendium in Deutschland annehmen können. Aber sie will bleiben und für das Bildarchiv arbeiten. Das ukrainische Kulturerbe zu dokumentieren, ist für sie drängender denn je. Denn den russischen Nachbarn sieht sie weniger als ehemaligen Bruderstaat, sondern als Kolonialmacht, die die Ukraine lange klein gehalten hat.
Diese imperialistische Sichtweise der russischen Gesellschaft ist zutiefst problematisch. Die Russen sehen, dass Länder, die einmal zur Sowjetunion gehört haben, sich von der russischen Sprache abwenden. Bücher in der jeweiligen Landessprache sind in der Sowjetunion nicht gedruckt worden. Das Russische war an Schulen und Universitäten vorgeschrieben. Das heißt, man wurde gezwungen. Aber nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion haben sie gesehen, dass zum Beispiel die Ukraine ihre eigene Kunst hat, ihre eigenen Autoren, ihre eigene Kultur, dass wir uns für sie nicht interessieren. Ihr imperialistisches Ego hält es nicht aus. Sie versuchen alles zu zerstören und auszulöschen, was nicht von ihnen erobert werden will.
Normalerweise lässt das Bildarchiv bis zu 100 Fotos von einem Bauwerk machen. In der Ukraine geht das nicht. Die Arbeit im öffentlichen Raum ist zu gefährlich. Alles muss schneller gehen. Also müssen einige wenige reichen.
Und wenn es ein militärisches Objekt in der Nähe gibt, dann spreche ich mit den Fotografen und sage, dass wir nicht in der Nähe solcher Objekte arbeiten.
Viele Baudenkmäler können deshalb gar nicht fotografiert werden. Das schmerzt Irina. Was sie erzählt, erinnert mich an Triage. Triage ist eine unter ethischen Gesichtspunkten extrem schwierige Entscheidung, die Ärzte in äußersten Notfällen treffen müssen. Zum Beispiel, wenn es zu wenig Mittel für zu viele Patienten gibt und sie festlegen müssen, wer Hilfe bekommt und wer nicht. Und Irina Horodetzka, Christian Bracht und Kamila Bojarska machen so etwas Ähnliches für ukrainische Baudenkmäler.
Das ist verdammt schwer, weil wir das Bauwerk erstmal als solches auswählen und dafür in dem Moment alle anderen Bauwerke nicht aufnehmen, die möglicherweise ebenso kriegsgefährdet sind.
Genau, also ich schaue mir regelmäßig Meldungen an aus Städten, wo es fotografiert wurde, jetzt neulich aus Kharkiv. Und dann schaue ich mir die Gebäude an, die zerstört wurden, und frage ich mich, warum haben wir das nicht fotografiert eigentlich? Schade. Aber unsere wirklich Mittel sind eingeschränkt und unsere Möglichkeiten.
Etwas mehr als 300.000 Euro hat das Bildarchiv Foto Marburg für das Projekt Documenting Ukrainian Cultural Heritage bis zum Jahr 2024 bekommen. Von der Bundesregierung und privaten Spendern. Etwa 4.000 Fotos sind damit entstanden. Wenn es um das architektonische Erbe eines ganzen Landes geht, kann das nur ein Anfang sein. Mehr als 450 Milliarden Euro würde es kosten, die Ukraine wieder aufzubauen, heißt es in einer gemeinsamen Analyse der ukrainischen Regierung, der Europäischen Kommission, der Vereinten Nationen und der Weltbankgruppe Ende 2023. Ich denke wieder an meine Familiengeschichte, an meine Urgroßeltern, die im Genozid im Osmanischen Reich ermordet wurden. Davon habe ich euch schon in Folge 2 erzählt. Diejenigen, die überlebt haben, wie zum Beispiel meine Großeltern, sind in alle möglichen Länder geflohen und mussten erst wieder Fuß fassen. Ihre Häuser, Kirchen und Klöster im heutigen Südosten der Türkei sind größtenteils zerstört worden. Ihre Dorfgemeinschaften, bis auf wenige Ausnahmen, ausgelöscht. Meine Großeltern sind als Waisenkinder über die Grenze ins Nachbarland Syrien gegangen. Lesen und schreiben haben sie nie gelernt. Sie hatten nicht die Möglichkeiten, das, was von dem Kulturerbe ihrer Vorfahren übrig war, zu retten oder neu aufzubauen. Was würden ich und andere Nachfahren für ein paar solcher Bilder geben, wie sie im Bildarchiv in Marburg lagern? Ich blicke mich im Büro von Christian Bracht um und ertappe mich bei dem Gedanken, wie viele Fotos man bräuchte, um allein diesen Raum so festzuhalten, dass man alles später genau rekonstruieren könnte. Mir erscheint die Arbeit des Bildarchivs wie ein Ankämpfen gegen Windmühlen, wie ein sich stemmen gegen die Zeit und die Verwüstungen des Krieges.
Also ich habe zumindest dann die Gedanke, dass man das eigentlich hauptsächlich für die Menschen macht. Klar, also man dokumentiert die Objekte, sie sind wichtig, die sind Teil der Gesellschaft, das ist die Erbe, das ist die Ukraine, das ist die Kultur. Aber hinter all dem stehen Menschen.
Das war Folge 5. Oleg und die Fotos für die Ewigkeit. Die Kunstretter glauben also an eine Zukunft der Ukraine, an einen Wiederaufbau. Und für manche hat diese Zukunft schon jetzt begonnen. Sie retten nicht nur Kunst für später, sie machen weiter, obwohl ihr Museum leer ist.
Wir alle haben dieses Bewusstsein, dass wir die Kunstobjekte vor allem für die Zukunft bewahren müssen. Das ist wie ein Mantra, das alle wiederholen. Aber was ist mit dem Jetzt? Jetzt geben die Kunstwerke uns einen Sinn.
Davon erzählt die 6. und letzte Folge. Die Kunstretter ist ein Podcast von mir, Elena Gorges. Unser Reporter in der Ukraine war Ivan Haivanovic. Ohne ihn wäre der Podcast nicht möglich gewesen. Bei der Recherche in Deutschland hat mich Inga Lisingewitsch unterstützt. Sie und Ivan haben auch die Übersetzungen gemacht. Sprecherinnen und Sprecher waren in dieser Folge Gilles Chevalier, Barbara Becker, Thorsten Föste und Birgit Paul. Komposition, Feature Music. Bandura und Gesang, Christina Petrinka. Ton und Technik, Alexander Brennecke und Lukas Wilke. Regie, Johanna Tirntal. Redaktion, Katrin Materna und Eberhard Schade. Besonderer Dank geht an Thomas Bengsch, Nadia Gosau und André Zanto. Die Kunstretter ist eine Produktion des Deutschlandfunks 2024. Und jetzt habe ich noch eine Hörempfehlung für euch, wenn kulturelle und gesellschaftliche Debatten euer Ding sind. Beim Podcast Lakonisch Elegant von Deutschlandfunk Kultur geht es um Feuilleton-Debatten, Popkultur-Aufreger, Film, Literatur und um Phänomene aus dem sogenannten Internet. Und ich mache da übrigens auch mit und freue mich, wenn wir uns da wiederhören. Jede Woche Donnerstag gibt's eine neue Folge. Lakonisch Elegant in der Deutschlandfunk-App und auf allen anderen Podcast-Plattformen.